Und ich habe auch ein Herbstbild mitgebracht, aber es ist ein gefakedes Herbstbild. Es sieht nur nach Herbst aus, aber es täuscht. Das Herbstbild, das ihr da seht, ist eigentlich ein Sommerbild. Ich habe das Foto mitten im Sommer gemacht, so Anfang August. Der Baum erleidet nicht an den vielen Hunden, die bei ihm vorbeikommen, sondern er leidet an Trockenstress. Ich glaube, das haben wir alle noch in Erinnerung, wie der Sommer war. Einfach wahnsinnig warm und sehr wenig Wasser. Der Baum leidet an Trockenstress, der Ahorn, und sein Pech ist, er kann nicht einfach weglaufen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie man es in Goldach gemacht hat. Gell? Wahrscheinlich sind wir jeden Abend in den See gesprungen, um ein bisschen abzukühlen. Oder vielleicht haben wir auch kalten Eistee oder Klimaanlage. Das alles kann der Baum natürlich nicht. Er ist ortsgebunden. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als einfach da zu bleiben und auf bessere Zeiten zu warten. Zur gleichen Zeit habe ich einen anderen Baum fotografiert, am Liechtensteiner Binnenkanal. Das ist so ein kleiner Nebenkanal vom Rhein, parallel zum Rhein. Und im Gegensatz zum Blankner Ahorn sieht die Weide hier in Scham so richtig gesund aus. Also zur gleichen Zeit zwei Bäume und wir merken es schnell. Gell? Also ist ja klar, der Baum steht direkt am Wasser, da kann man nicht zu wenig Wasser haben. Der Kanal ist schon nicht ausgetrocknet. Und dank der Wurzel hat er immer genug Wasser. Und wir haben schon den Anfang gehört von Psalm 1. Genau das Bild vom Baum am Wasser finden wir in dem Psalm 1. Das heisst, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Und klar geht es nicht um Bäume. Es geht nicht um einen Vers für Förster oder so, es geht um Menschen. Da wird ein Mensch beschrieben, der ein erfülltes, ein sinnvolles, ein glückliches Leben hat. Und das heisst auch, was er sich vornimmt, das klingt. Es klingt so ein bisschen, mich erinnert an Dr. Oetker. Dr. Oetker, so ein deutscher Nahrungsmittelkonzern. Moment, da haben wir es, genau, Backen von A bis Z mit Dr. Oetker. Da haben wir das deutsche Nahrungsmittelkonzern. Er verspricht ja eine Gelinggarantie. Also wenn man mit dem Dr. Oetker Bachbuch und mit Dr. Oetker Produkt backt, dann hat man quasi eine Gelinggarantie. Da kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Und genau so müssen wir uns das Leben von einem Psalm 1 Mensch vorstellen. Wenn er einen Kuchen backt, dann gelingt er. Oder wir ohne Dr. Oetker Pulver oder so. Wie kommt man zu so einem Leben mit so einer Dr. Oetker Klinggarantie? Was ist das Keimrezept? Und wenn wir weiterlesen in dem Psalm, heißt es im Vers 2, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Und ich finde es genial, dass wir so mittendrin sind in einer Predigreihe zu einem 10 Gebot. Genau um das geht es, einfach zum darüber nachdenken, hey, was sind eigentlich die Gesetze von Gott? Was sind seine Gebote? Das ist absolut genial, dass wir das in einer Predigreihe haben. Ich könnte schon freuen auf nächsten Sonntag. Wird sicher absolut spannend. Ich habe auch mal über das Thema nachgedacht. Ich habe gemerkt, es geht um mich an. Immer denke ich, eine Predigt für meine Kinder. Die sollten eigentlich hören. Aber plötzlich merkte ich, ich habe ja selber auch noch Eltern. Und das ist wirklich total spannend. Und mit Gesetz vom Herrn, das hier beschrieben ist, sind die 5 Bücher Mose gemeint, wo der Psalm geschrieben worden ist. Jetzt wahrscheinlich nur die ersten 5 Bücher Mose gegeben. Mehr ist von der Bibel noch nicht geschrieben gewesen. Und auf jeden Fall wird deutlich so, ein Leben mit einer Klinggarantie, das hängt irgendwie mit Gott und seinem Wort zusammen. Das ist nämlich das lebensnotwendige Wasser, das in diesem Bild eben der Baum so nötig hat, damit er grüne Blätter haben und Frucht bringen kann. Und auch wichtig, wenn wir da lesen von dem Mensch, merken wir irgendwie, den muss man nicht zwingen, um in der Bibel zu lesen. Niemand muss ihm sagen, ja, du sollst halt wieder einmal. Und warum tust du denn nicht? Und jetzt mach doch einmal. Und jetzt schlag doch mal die Bibel auf und würdest nicht vielleicht doch endlich einmal. Oder warum tust du denn nicht? Sondern wir merken, für ihn ist es keine lästige Pflicht, sondern er liest in der Bibel, weil er von der Bibel einfach begeistert ist, weil er merkt, wow, da ist so viel Geniales drin. Das ist so viel Wasser für mein Leben. Er liest drin, weil er einfach Freude hat, in der Bibel zu lesen, weil er merkt, hey, das ist genau das, was mir gut tut. Er will sich ganz bewusst von Gott beeinflussen, prägen lassen. Und er kann fast nicht aufhören, das heisst ja, Tag und Nacht beschäftigt er sich da damit. Und dann wird aber auch gesagt, Gegenseite wird ein bisschen beleuchtet, was schadet dem Baum? Was lässt ihn austrocknen? Was lässt ihn absterben? Und das heisst dann weiter, Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Also was verhindert das gelingendes Leben? Was verhindert so das Dr. Oetker-Leben? Was führt dazu, dass der Baum vertröchnet? Wer sich nicht von Gott, sondern von gottlosen Menschen prägen lässt, der wird leider mehr und mehr mit Trockenheit in seinem Leben zu kämpfen haben. Und spannend ist schon, dass man merkt, es gibt fast wie so eine Steigerung. Zuerst fängt es an, dass man mal einfach auf einen gottlosen Ratschlag eingeht. Dann geht es weiter, dass man plötzlich auf der Seite von der Gottlosen steht. Also man kommt schon ein bisschen neben der Spur und dann schlussendlich heisst es, man setzt sich zu den gottlosen Herren. Also man ist dann ganz dort. Man ist mehr und mehr nicht mehr prägt von Gott, von seinem Wort, sondern mehr und mehr von gottlosen Kollegen, Freunden und Medien. Und anstatt Gelinggarantie von Dr. Oetker merken wir plötzlich Dr. Pfusch am Werk. Die Produkte findet man niemanden im Laden, gell? Würde auch niemand kaufen. Niemand will Dr. Pfusch in seiner Küche. Und Dr. Pfusch sorgt dafür, dass das Leben so langsam, aber sicher so richtig verpfuscht wird. Da gibt es ganz viel Bruch. Und am Ende vom Psalm heißt es, wer sich Gott trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Das ist quasi das Ende von einem langen Weg mit Dr. Pfusch. Und lang sieht es vielleicht auf dem Weg noch ganz gut aus, aber letztendlich gibt es doch nur Enttäuschung, es gibt Frust und Scherben und schlussendlich vertröchnet der Lebensbaum. Und die Frage ist, wo ich mir auch gestellt habe, ja, was heisst das für uns? Sollen wir denn gar keinen Kontakt mehr haben mit Leuten, die vielleicht nicht an Jesus glauben? Sollen wir vielleicht nicht mehr in die Schule gehen, nicht mehr in die Lehre gehen, nicht mehr in den Verein gehen? Sollen wir sich besser vielleicht in ein Kloster zurückziehen, in eine einsame Zelle? Und wenn wir selber von Jesus anschauen, merken wir, nein, er hat selber immer wieder Kontakt gehabt mit Leuten, die überhaupt nicht fromm waren. Das war ja gerade sein Auftrag. Genau diesen Leuten hat er seine Botschaft bringen. Und er hat gewusst, genau die haben sie auch besonders nötig. Und Jesus hat gesagt, hey, und genau so sollen sie ihr machen. So wie mich mein Vater in die Welt geschickt hat, so sind auch ihr in die Welt hineingeschickt. Wir dürfen unsere Welt, unsere Umwelt prägen, beeinflussen. Weil alle sollen die Dr. Oetker Gelinggarantie bekommen. Alle Menschen sollen so ein sinnvolles und erfülltes Leben bekommen. Das ist das, was Jesus will. Darum ist er auf die Welt gekommen. Darum ist er für all den Bruch und für all den Pfusch am Kreuz gestorben. Wir dürfen Beeinflusser oder man würde heute neudeutsch sagen, gell, Influencer für Jesus sein. Aber in der Bibel lesen wir dann weiter und wir sehen, es gibt mehrere Beispiele von Menschen, die nicht ihr Umfeld prägt haben, sondern sich selber ganz negativ prägen lassen haben. Sie sind plötzlich eben wirklich unter die Fuchtel gekommen von Dr. Pfusch. Und eins der tragischsten Beispiele ist der Lot vom Alten Testament. Das ist jetzt nicht so die schöne Gute-Nacht-Geschichte, aber wir sind ja unter uns. Gell? Der Lot, ein Neffe von Abraham, er ist mit ihm nach Kanaan gezogen. Beide waren Nomaden, also sind Hirten, mit einem Haufen Viecher sind sie umeinander gezogen. Und weil es immer wieder Streit gegeben hat zwischen den beiden Hirten, zwischen Lot und Abraham, haben sie sich getrennt. Und dann hat seine Abwärtsspirale eigentlich angefangen. Solange er mit dem Abraham unterwegs war, hat er wirklich so ein Dr. Oetker-Leben gehabt. Es ist mehr oder weniger gelungen. Und der Lot hat sich dann aber nicht von Gott leiten lassen, in der Entscheidung, wo soll ich hergehen, sondern er hat sich von seinen Augen leiten lassen. Er hat gesehen, wow, da unten lag jetzt grünes Weideland für meine Schäfe. Da gehe ich her in die Gegend von Sodom. Er hat sich gesagt, hey, da unten, gell, da muss ich, glaube, er hat einfach gedacht, da muss ich viel weniger umeinander ziehen. Immer Zelt aufbauen, Zelt abbauen, gell. Nach dem 20. Pfingstlager denkt man, wenn wir noch als Jungs leiten, du, also, könnt ihr sie einfach mal stehen lassen. Und er vielleicht denkt, ja, da unten kann ich ein bisschen sesshafter bleiben. Da gibt es genug zum Essen, ist viel bequemer. Aber schon da hat quasi Dr. Pfusch seine Hände im Spiel gehabt. Lot hat seine Entscheidung ohne Gott getroffen, quasi gottlos. Und dann unten im Jordantal auch über den grünen Weiden hat der Lot plötzlich gemerkt, ja, eigentlich wäre es noch viel bequemer, in der Stadt in einem richtigen Haus zu wohnen, also in einem stinkenden, stickigen Nomadenzelt. Und er denkt, komm, ja, warum eigentlich nicht? Und ist nach Sodom gezogen. Und auch diese Entscheidung hat er ohne Gott getroffen. Und ich glaube, nur Dr. Pfusch hat ihn in die verpfuschte und verdorbene Stadt führen. Bei dem 1. Mose Kapitel 13 heißt, die Menschen in Sodom waren voller Bosheit und lebten in ständiger Auflehnung gegen Gott. Und im Neuen Testament schreibt dann der Petrus im 2. Petrusbrief und sagt dann, das ganze Unrecht, das er Tag für Tag müssen miterleben in Sodom, es hat ihn gequält, das hat sein Leben verpfuscht. Aber trotzdem ist er dort geblieben. Es scheint sogar, er hat dort auch noch ein bisschen Karriere gemacht. Er ist wirklich sesshaft geworden. Das heisst, er war im Stadttor gewesen. Wahrscheinlich ist er ein Stadtrat geworden. Einer von den Politikern von diesem Ort. Und dort ist es ihm aber auch nicht gelungen, die Stadt irgendwie positiv zu beeinflussen. Und Gott hat wirklich mega lange Geduld gehabt mit Sodom. Aber schließlich hat er die verpfuschte Stadt müssen zerstören. Und der Lot und seine beiden Töchter sind gerettet worden. Aber trotzdem war das Leben vom Lot einfach verpfuscht gewesen. Der Lot hat seine Position als Stadtrat verloren. Seine Karriere war am Ende gewesen. Sein ganzer Besitz hat er verloren. Seine bequeme Stadtwohnung, seine grossen Viehherden. Seine beiden Schwiegersöhne sind gestorben. Seine Frau ist ihm gestorben, weil Dr. Pfusch sie dazu verführt hat, Gott nicht zu folgen, sich umzudrehen und zu schauen, was ist da genau passiert. Vielleicht noch ein Selfie machen mit der untergehenden Stadt. Aber Dr. Pfusch hat noch nicht genug gehabt. Wir merken, es ist dann noch weiter abwärts gegangen. Doch wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt es von irgendwo noch schlimmer her. Also man denkt, es ist wirklich der Tiefpunkt, aber es ist dann noch mehr Pfusch passiert. Und wir verpfuschen es euch gerne vor, 1. Mose 19, ab dem Vers 30 ist dann das Ende von dieser ganzen traurigen Geschichte. Und da heisst es, Lot hatte Angst, in Zoar zu bleiben. Deshalb ging er mit seinen beiden Töchtern ins Bergland hinauf und lebte dort mit ihnen in einer Höhle. Eines Tages sagte die ältere Tochter zur Jüngeren, unser Vater wird alt und weit und breit gibt es keinen Mann, der uns heiraten könnte. Komm, wir geben unserem Vater Wein zu trinken und legen uns zu ihm, damit wir von ihm Kinder bekommen. Noch am selben Abend machten sie ihren Vater betrunken. Die Ältere ging in sein Zelt und legte sich zu ihm und er merkte nichts, weder wie sie zu ihm kam, noch wie sie von ihm aufstand. Am anderen Tag sagte sie zu ihrer Schwester, ich habe heute Nacht mit unserem Vater geschlafen. Wir wollen ihm auch diesen Abend Wein zu trinken geben, dann legst du dich zu ihm, damit wir alle beide von ihm Kinder bekommen. Am Abend machten sie ihren Vater wieder betrunken. Die Jüngere ging in sein Zelt und legte sich zu ihm und er merkte nichts, weder wie sie zu ihm kam, noch wie sie von ihm aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots von ihrem eigenen Vater schwanger. Die Ältere gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Moab. Er wurde der Stammvater der Moabiter. Auch die Jüngere bekam einen Sohn und nannte ihn Ben-Ammi. Er wurde der Stammvater der Ammoniter. Also am Ende von dieser Geschichte vom Lot, das ist wirklich das Ende, wir lesen nachher nichts mehr von ihm, stehen wir wirklich vor einem riesengroßen Scherbenhaufen. Der Lot, quasi der Stadtrat von Sodom, ist zum Höhlenbewohner geworden, vom luxuriösen Stadtleben, direkt zurück in Steinzeit. Und in seiner Höhle ist er dann von seinen eigenen Töchtern mit Wein abgefüllt worden und vergewaltigt worden. Und man fragt sich ja, wie sind die jungen Frauen auf die Idee gekommen? So eine verrückte Idee, ich glaube, So eine Idee würde niemand von uns kommen. Die Frage ist ja, ist es vielleicht eine Art Retourkutsche gewesen? Weil der Lot hat ja in Sodom, gell, gibt's ja die Geschichte, wo der Lot seine beiden Mädchen will freigeben zur Vergewaltigung. Haben sie sich vielleicht wollen rächen an ihm? Vielleicht haben sie vielleicht auch das eintönige Lebensack gehabt, haben sie einfach keine Perspektive gehabt, keine Zukunftshoffnung in dieser einsamen Höhle. Auf jeden Fall sagt die ältere Schwester zur Jüngeren, ja, du, es gibt weit und breit keine Mann mehr, der uns heiraten könnte. Also quasi, die sind alle ausgestorben. Es gibt keinen, schau dich mal um, siehst du irgendeinen Mann, nein, da ist keiner mehr. Und das war natürlich übertrieben gewesen, weil Gott hat ja nicht alle Männer umgebracht, sondern nur die Männer in Sodom. Und sie sind ja zuerst in einer anderen Kleinstadt, in Zoar. Und dort haben sie sicher gemerkt, ah, okay, da gibt es noch Männer. Und wir merken an dieser Stelle, nicht alles, was eine ältere Schwester erzählt, soll man glauben. Ich rede aus Erfahrung, ja, eine ältere Schwester. Und die grosse Schwester kann es wirklich mal irren. Und ich finde es schon fast tragisch, gell, dass es so Bibelausleger gibt, die sagen, ja, hey, das haben die super gemacht. Die haben genau richtig gehandelt. Der Pfarrer schreibt zu dieser Geschichte, die beiden starken Frauen handeln nach dem Willen des Schöpfers, der dem Menschen nach der Schöpfungsgeschichte den Grundauftrag gegeben hat, seid fruchtbar und mehret euch. Also, er sagt quasi, ja, Gott will ja Vermehrung und wir ist anscheinend egal. Aber wir wissen, im Gesetz, gell, ist aber so super, sie die Predigreihe haben zu den 10 Geboten, da ist so vieles einfach gut geregelt und Gott sagt, im 3. Mose denn, keiner von euch darf mit einer nahen Verwandten schlafen. Jeder, der eine dieser abscheulichen Sünden begeht, hat sein Leben verwirkt. Er darf nicht länger zur Gemeinschaft eures Volkes gehören. Und wieso ist Gott da so klar? Warum gibt es die krasse Regelung? Unter anderem, weil er eben wirklich voll den Durchblick hat bei der Genetik, weil er genau weiss, hey, das werdende Kind, das tut ihm nicht gut, weil da gibt es oft Missbildungen, es gibt ganz schwierige Schwangerschaften und ihn retten auch von Inzucht, es kommt nicht gut, es ist ganz viel Leid, was da über alle Beteiligten kommt. Und trotzdem bleibt immer eine Frage offen, aber wie sind es die Frauen auf die Idee gekommen? Wie kommen sie auf so eine verrückte Idee? Und meine Theorie ist, die beiden Mädchen haben einfach viel zu lange in dem Sodom gelebt. Ich glaube, das hat sich offenbar ganz tief geprägt. Ich glaube, so Alkohol, Rausch, sexuelle Unmoral, das war in Sodom einfach ganz normal gewesen. Darüber hat sich niemand mehr aufgeregt. Und ich glaube, nach und nach haben die Mädchen einfach die Einstellung übernommen. Sie sind waschechte Sodom-Girls geworden. Weil schliesslich haben sie auch gedacht, ja, machen ja alle und wir wollen ja auch dazugehören, wie alle anderen Mädchen in unserem Alter. Und die beiden Verlobten von ihnen waren wahrscheinlich auch Männer von Sodom. Und die haben sie auch mitgeprägt. Und der Lot, ich glaube, hat gar nicht gemerkt, wie sehr die Mädchen einfach falsch geprägt werden. Und irgendwie hat es vielleicht auch einfach nicht geschafft, die Mädchen gut zu prägen, ihnen von Gott und seinen guten Gebot zu erzählen. Und so ist der gottlose Einfluss immer stärker und stärker geworden, genau wie es im Psalm 1 beschrieben wird. Das heißt, wer glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. So Lots Töchter haben sich nieder der an das Dr. Oetker Klingrezept gehalten. Sie sind offensichtlich wirklich dem Rat von gottlosen Menschen gefolgt. Sie sind auf einer Seite mit den Sündern gestanden und sind noch mit ihnen zusammengehockt. Und dadurch ist ihr Leben leider zu einem verpfuschten Leben geworden. Zu einem Leben schlussendlich in einer ungemütlichen Steinzeithöhle mit einem schreienden Inzuchtbaby vom eigenen Vater. Und ich glaube, so hätten sie sich ihre Zukunft nicht vorgestellt. Die Frage ist, was beeinflusst uns eigentlich? Von was lassen wir uns beeinflussen? Sind wir auf der Dr. Oetker-Schiene unterwegs? Lassen wir uns von Gott, von seinem Wort beeinflussen? Sind die Gebote von Gott für uns ein wichtiger Maßstab? Oder sind wir unbewusst oder bewusst vielleicht mehr so mit Dr. Pfusch unterwegs? Und klar ist, Dr. Pfusch, er meint es überhaupt nicht gut mit uns. Es sieht vielleicht spannend aus, bequem aus, verlockend aus. So war es so beim Log. Zuerst bequem und schließlich nur noch steinzeitlich. Was beeinflusst uns? Hast du vielleicht da Freunde, Kollegen, wo du merkst, hey, eigentlich die tun mir nicht gut, die beeinflussen mich schlecht. Und welchen Einfluss hat auf uns die ganze digitale Welt? Das Handy, der Computer, der Fernseher. Und wir schauen uns einfach ein paar so Wortwolken an mit ganzen Haufen Begriffen. Und ich gebe euch einfach Zeit, um die ganzen Wortwolken anzuschauen und zu überlegen, gibt es da etwas, wo mich anspricht, wo ich denke, hey, mal, das ist genau das, was mich schlecht beeinflusst. Etwas, wo ich merke, hey, das tut mir nicht gut. Und wenn du, musst dir keine Sorgen machen, wenn du das Wort nicht kennst in der Wortwolke, dann ist es sicher nicht das, was dich schlecht beeinflusst. Ja, und der Paulus sagt im 1. Korintherbrief, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Also der Paulus sagt, hey, Instagram, Snapchat, Bibis Beauty Palace, Julian Bam, das alles ist erlaubt, aber du musst dir bewusst sein, dass die alles so beeinflusst. Und da gibt es eigentlich zwei Fragen an die Hand und sagt, hey, mit diesen beiden Fragen kannst du prüfen, ist das jetzt ein guter Einfluss für mich oder ist es vielleicht ein schlechter Einfluss? Und der Paulus sagt, wir können uns die beiden Fragen stellen. Dienen sie uns zum Guten und baut mir das auf? Gibt mir das Dr. Oetker Kling-Garantie oder ist es eher so Dr. Pfusch-mässig? Und einfach super, müssen wir nicht überlegen, gell, bei den 10 Geboten, bei der Bibel, wir müssen nicht überlegen, ja, tut sich das jetzt gut oder nicht, wir dürfen es einfach lesen. Und ich möchte, in nur 20 Stunden kann man das ganze Neue Testament durchlesen. Und das würde uns auf jeden Fall so ganz gut in Richtung Dr. Oetker führen. Natürlich verstanden, ja, gell, dass man sagt, ja, aber Bibellesen ist viel anstrengender, gell, als sich ein paar YouTube-Filme reinzuziehen oder ein paar Instagram-Bilder zu liken. Aber ihr merkt, beim Bibellesen ist oft so, dass der Appetit kommt beim Essen, wenn man anfängt und merkt, wow, das ist wirklich spannend, dann hilft es einem. Und es gibt auch geniale Tools, die uns wirklich können helfen, in der Bibel zu lesen. Vielleicht so eine Bibellesezeit ist, da muss schon mal wissen, ah, okay, heute kann ich das lesen. Sonst manchmal, gell, weiss man gar nicht, ja, wo soll ich jetzt anfangen? Da haben wir für jeden Tag einen Textabschnitt, hat eine gute Erklärung. Und es gibt auch Leute, die sind so kreativ, die denen hilft, so, wenn sie eine Bibel haben, um einfach drin malen. Es gibt extra Bibeln mit viel Platz, um viel malen. Es ist manchmal gut, wenn man einfach einen Text nicht nur liest, sondern sich auch Gedanken machen kann und dann anfangen kann, einfach künstlerisch sein, etwas malen. Und manchmal ist es aber auch gut, wenn man sich trifft, nicht zum Gimmen, sondern zum Bibellesen. Warum nicht das Zweite oder das Dritte? Wenn man auch eine Hilfe gibt, dass man einfach abmacht und sagt, hey, komm, wir treffen uns und wir lesen miteinander in der Bibel. Und es scheint, dass die beiden Töchter vom Lot sich offensichtlich von Sodom stark beeinflussen lassen haben. Und die Frage ist, wer haben sie eigentlich beeinflusst? Wem haben sie da davon erzählt, dass Gott ein sinnvolles, erfülltes Leben mit Gelinggarantien schenken? Und der Abraham hat ja mit Gott einen Deal gemacht und gesagt, hey, wenn Gott, wenn nur 10 Gerechte in Sodom sind, dann verschon doch bitte die Stadt. Und ich glaube, der Abraham hat doch ein bisschen damit gerechnet, gell? Okay, der Lot, seine Frau, seine beiden Kinder, die beiden Schwiegertöchter, es könnte etwa 10 sein, aber leider merken wir, sie haben wahrscheinlich es nicht geschafft, irgendjemanden positiv zu beeinflussen. Und die Geschichte stellt uns die Frage, ja, wer kann ich eigentlich mit Gottes Hilfe beeinflussen? Wo kann ich Influencer sein? Vielleicht daheim, in der Schule, am Arbeitsplatz. Und wir denken manchmal, ja, es ist eigentlich schon eine grosse Aufgabe, gell, dass ich mich von den richtigen Sachen beeinflussen lasse. Und dann ist Gott sicher zufrieden mit mir. Und es ist wirklich super. Aber Gott sagt, hey, und du darfst selber auch Beeinflusser sein. Du darfst selber andere beeinflussen. Du darfst Influencer sein. Das macht uns eben mega spannend. Und ich habe es ganz spannend gefunden, gell, dass viele Leute sagen, ja, Teenager-Zeit, gell, das ist einfach so. Teenager, die müssen ihr Leben vergammeln. Es geht nicht anders. Das ist halt so, gell, das ist eine normale Entwicklung. Aber ich glaube, das ist einfach eine Lüge, weil es gibt Teenager, gell, die sind ganz anders. Die Riley ist ganz normal als Teenager-Meiter, gell, sie war 13 gewesen, sie ist mit ihren Eltern nach Kenia geflogen und hat gemerkt, oh, die Kinder wirklich fast kein Spielzeug, ist zurückgeflogen, hat angefangen, Spielzeug zu sammeln. Später sind sie nochmal nach Kenia gegangen, um das Spielzeug zu bringen. Sie hat eine Schule besucht und gemerkt, die Kinder die haben einen einzigen Bleistift für 30 Schüler. Und der Lehrer, gell, er erklärt, und dann müssen sie das Wort abschreiben. Zuerst schreibt das erste Kind, dann das zweite kommt der Bleistift über, dann das dritte. Und so geht natürlich eine Schulstunde so lange, bis sie nur ein Wort geschrieben haben. Und sie hat gesagt, hey, da, ich muss irgendetwas machen, das kann ja nicht sein. Die kommen auf keinen grünen Zweig. So. Und sie ist heimgegangen und hat angefangen, Schulmaterial zu sammeln. Und sie hat dann die Idee gehabt, hey, ich könnte doch ein Brockenhaus auftun, um Geld zu sammeln, dass ich noch mehr machen kann für die Kinder. Und wir merken einfach genial, wie Gott auch Menschen braucht, gell? Auch Teenager braucht, Jugendliche braucht, die an Gott glauben, um ganz viele Menschen beeinflussen können. Und die Frage an uns ist, wer darf für mehr beeinflussen? Wo können wir Influencer sein? Und wir haben die Wahl, wir können uns entscheiden für ein Leben, das von Gott beeinflusst, von Gott geprägt wird. Dann sind wir wie so ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Dann haben wir so ein bisschen Dr. Oetker Klinggarantie. Aber wir können so entscheiden und sagen, nein, wir wollen unser Leben selber gestalten. Wir wollen selber entscheiden. Wir wollen uns nicht von Gott beeinflussen lassen. Und dann ist es leider so, dass uns kurz oder lang irgendwann der Saft ausgeht, dass wir dann mit Dr. Pfusch unterwegs sind. Was beeinflusst dich und wer beeinflusst du? Und ich möchte euch gerne so eine Tüte Backpulver schenken vom Dr. Oetker. Natürlich mit Gelinggarantie. Vielleicht erinnerst du dich daheim einfach an Dr. Oetker, an Gelinggarantie, an Psalm 1. Und vielleicht sagst du, hey, das ist jetzt gerade ein guter Anlass, gell, um einen Kuchen zu backen und mit dem Kuchen der irgendjemandem zu schenken und so vielleicht jemand positiv zu beeinflussen, da einfach ein positiver Influencer sein. Ich schenke gerne das Backpulver und ich möchte am Schluss noch mit uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir für die 10 Gebote und für dein Wort für die Bibel. Danke, dass wir drin dürfen lesen und da einfach so viel Anleitung bekommen, dass du uns helfen möchtest, ein gelingendes Leben zu haben. Du möchtest nicht, dass wir unser Leben verpfuschen, sondern dass wir dürfen ein gelingendes Leben haben, ein erfülltes Leben. Danke, dass du uns da dabei hilfst. Und merci vielmals, dass du uns so die Augen öffnest, wo Sachen uns schlecht beeinflussen, die uns eben nicht gut tun. Danke, dass du uns von dem frei machst und uns von dem bewahrst. Und du siehst auch den Ort, wo wir sind, wo du uns hergestellt hast. Bitte hilf uns doch, dass wir dort dürfen einfach andere beeinflussen, dass wir dürfen dort ein Segen sein, wo du uns hergepflanzt hast. Danke, dass du uns auch dabei hilfst. Amen.